So nach 2-3 Wochen kommt die Leitung und sagt, Sebastian, komm mal her, wir müssen mal reden. Und ich denke so, okay, was ist los? Und das war ein Schlag wie ins Gesicht, weil es ja ein indirekter Vorwurf war, der nicht aufgeklärt werden sollte, wollte, war ein kirchlicher Träger, vielleicht dazu noch. Und ich gesagt habe, wer hat das gesagt? Wir haben Elternamt, darf ich das thematisieren? Mir wäre das wichtig. Und dann kam nur die Aussage, nein, wir machen ein Fass ohne Boden auf. Ich möchte einfach nicht, dass die Kinder bei dir weiter auf dem Schoß sitzen. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Da hat es ja schon angefangen.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Sebastian Lisowski bei mir zu Gast habe. Er ist staatlich anerkannter Erzieher und Kindheitspädagoge mit über 17 Jahren Berufserfahrung. Er war unter anderem als stellvertretende Leitung im Kindergarten tätig und arbeitet heute als pädagogischer Fachberater im Bereich frühkindliche Bildung und Erwachsenenbildung. Er ist auch Fachbuchautor und hat zum Beispiel das Buch Praxismentor geschrieben, also Mentor Me, das ist das neueste Buch, und ist natürlich als Fortbildner unterwegs zu verschiedenen Themen, insbesondere Praxismentoring, mentale Gesundheit im pädagogischen Alltag und werteorientierte Arbeit sowie gelebter Kinderschutz. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei dieser Folge mit Sebastian Lisowski.
Hallo Sebastian, willkommen im Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ich wollte dich schon so lange mal einladen. Jetzt ist es endlich soweit und ich glaube, ich kann vielleicht so ein bisschen gratulieren. Es gibt ein neues Buch, Mentor Me heißt das, das ABC der Praxisanleitung, und ich wollte immer schon mal eine Podcast-Aufnahme machen zum Thema Praxisanleitung, Auszubildende, wie können wir die begleiten. Ja, was ist denn das? Also du beschäftigst dich ja schon eine Weile mit diesem Thema. Was ist das, was dich daran so fasziniert oder warum ist dir das so wichtig, das Thema?
Ja, erstmal hi Lea und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, so ein Thema mit, wir wollen uns gegenseitig im Podcast haben, scheint schon ein bisschen länger ein Thema zu sein. Wir wollten uns ja auch schon vor 2 Jahren treffen. Und ja, Mentor Me steht vor der Tür, ein etwas anderes Praxisbuch. Was es genau ist, werde ich gleich nochmal gerne eingehen. Aber tatsächlich war das der Beweggrund, also Praxisbegleitung war für mich der Beweggrund, warum ich auf Instagram vor über 3 Jahren, glaube ich, war das, angefangen habe, weil ich angehenden Fachkräften was zurückgeben wollte. Und da war es erst so die Intention, Fachwissen mitzugeben, das in der Praxis sofort angewandt werden kann. Also wirklich auf die essentiellen Aspekte runterbrechen. Und dann ist es irgendwann ins Praxis-Mentoring gekommen und ich habe eine eigene Weiterqualifizierung aufgebaut, weil ich gesehen habe, dass Praxisbegleitung oft echt ins Leere läuft und viele angehende Fachkräfte super, super unzufrieden sind. Die Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, ist, dass mittlerweile angehende Fachkräfte dass wir sie in den ersten 6 bis 12 Monaten zum Teil verlieren. Das ist jetzt keine validierte Studienbezifferung und trotzdem sind das viele Erfahrungswerte. Oder die ziehen diese 3 Jahre einfach durch und hören danach auf, weil sie sagen, ich möchte in diesem System nicht mehr arbeiten oder so, wie mit mir umgegangen wurde. Will ich nicht, aber ich wollte halt einen Abschluss haben. Und ich finde das so essentiell, dass wir von alten Denkmustern, Strukturen, einen Paradigmenwechsel in der Begleitung von angehenden Fachkräften gehen, vor allem in Zeiten von Personalmangel, Personalnot, Ressourcenknappheit. Das sind so die Punkte, die mir total wichtig sind, die auch in der Haltung einfach grundlegend weg von Anleitung hin zu Praxis-Mentoring zu gehen.
Und also was sind denn so die Hauptpunkte gewesen, wo du sagen würdest, oh nee, das bringt mich jetzt wirklich dazu aufzuhören, beziehungsweise ist auch das, was bei den angehenden Fachkräften häufig so zu so einem Unwohl führt bei Praxisanleitung?
Das ist tatsächlich eigentlich super, super simpel, weil die Bewertung vor der Beziehung steht. Das ist auch eine der größten Erkenntnisse, so die WIF-Studie zuletzt aus dem Juni 25 mit so erbracht hat. Also die WIF-Studie Kompakt, da haben die ja tatsächlich PraktikantInnen und so weiter befragt, dass es eben ein Beziehungslernen ist und das eben oft nicht stattfindet. Und dass es so informell hierarchisch tatsächlich stattfindet, top-down, ist eben auch ein Problem. Die WIF-Studie sagt auch, dass es ganz klar ist, dass Mentoring oder Praxisbegleitung per se mehrdimensional ist. Also wir können nicht nur auf die rein fachliche Ebene, auf die Fachkompetenz gucken, sondern natürlich gehört da Persönlichkeitsentwicklung mit dazu. Die schulische Unterstützung darf nicht vernachlässigt werden. Die psychosoziale Unterstützung ist essentiell, was ja oft einfach noch in den Strukturen und in den Denkmustern sehr, sehr veraltet, würde ich mal meinen, ist, was früher vielleicht seine Bewandtheit hatte oder Bewandtnis hatte, ist es ja jetzt ein zentraler Punkt, weil es gibt kein Gesetz, was sagt, dass Kita per se richtig ausbildet. Es gibt verschiedene Ausbildungsformate. Klar, es gibt das Anerkennungsjahr, wo dann das Projekt nochmal benotet wird und so weiter, was auch dann per se davon abhängt, ob ich die Ausbildung schaffe oder nicht. Aber der Ausbildungsauftrag, und das ist ein großer, großer Punkt, liegt bei der Schule. Wir bilden in dem Sinne nicht aus und wir schaffen aber einen Rahmen, wo persönlich gewachsen werden darf. Und auch diese Form von berufsbegleitender Ausbildung oder PIA, praxisintegrierter Ausbildung, war ja eigentlich auch gar nicht für die klassischen Lernwege von Auszubildenden gedacht, sondern eher für den Quereinstieg attraktiver zu machen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das verstehen auch viele nicht. Und viele angehende Fachkräfte, vor allem Jüngere der jüngeren Generation, fühlen sich massivst überfordert über das Arbeitspensum plus zusätzlich der schulischen Herausforderungen und Aufgaben, die sie zu leisten haben. Und wenn wir das nicht alles mitdenken, dann verheizen wir die angehenden Fachkräfte noch, ehe sie richtig angefangen haben. Und der Kernaspekt ist, dass ich geguckt habe, wie war meine Ausbildungszeit? Und an welche Herausforderungen bin ich gestoßen? Was hätte ich mir gewünscht? Was hätte ich gebraucht? Und ich habe alles erlebt von einer Anleitung, die über mehrere Monate weggebrochen ist und ich dann quasi die Gruppe übernommen habe und eine Kollegin, die aus dem Jugendbereich kam, also von Kita keine Ahnung hat, irgendwie der gesagt habe, was sie tun muss, bis in einer ehemaligen Kita-Leitung, die dann wieder im Erzieherdienst war, sehr erfahren war, da auch sehr daran interessiert war, mich zu unterstützen. Ich aber unglaublich viel proaktiv einfordern musste. Entwicklungsgespräche, Projekte und so weiter. Das musste alles von mir kommen, weil das irgendwie nicht vorgesehen war. Und es gab auch einen Punkt, wo ich quasi am Anfang meiner Reise fast aufgehört hätte, weil ich mit einem ganz, ganz krassen Thema alleingelassen wurde von der Kita-Leitung. So, das ist eine Geschichte, die habe ich auch schon auf Insta erzählt, dass mir dann Eltern sich bei der Kita-Leitung beschwert haben. Ich meine, ich war da 21, das war im Fachabitur, in meinem sozialpädagogischen Praktikum, mein allererster Berührungspunkt mit Kita, wo dann gesagt wurde, ja, die möchten nicht, dass die Kinder bei mir auf dem Schoß sitzen. So, nach 2-3 Wochen kommt die Leitung und sagt, Sebastian, komm mal her, wir müssen mal reden. Und ich denke so, okay, was ist los? Und das war ein Schlag wie ins Gesicht, weil es ja ein indirekter Vorwurf war, der nicht aufgeklärt werden wollte, war ein kirchlicher Träger, vielleicht dazu noch. Und ich gesagt habe, wer hat das gesagt? Wir haben Elternamt, darf ich das thematisieren? Mir wäre das wichtig. Und dann kam nur die Aussage, nein, wir machen ein Fass ohne Boden auf. Ich möchte einfach nicht, dass die Kinder bei dir weiter auf dem Schoß sitzen. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Da hat es ja schon angefangen. Und genau, ich könnte noch viel mehr erzählen, aber
Was hättest du denn gebraucht? Also was wäre das gewesen, was du dir gewünscht hättest? Also was, wenn du jetzt so zurückblickst, was wäre das?
Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, also wenn ich vor allem auf die allererste Erfahrung gucke, dass ich gesehen werde mit meiner Sorge, die daraus entsteht, dass ich ernst genommen werde. Und dass mit dieser Thematik natürlich professionell umgegangen wird und sich schützend vor mich gestellt wird. Weil das ist ja, sag ich mal, viele männliche Fachkräfte haben ja immer diese Sorge oder dieses klassische, der Aussatz, ich stehe sowieso schon mit einem Bein im Gefängnis. Wenn du solche Erfahrungen machst, das begleitet dich ein Leben lang. Und ich finde es wichtig, und das ist jetzt aber erstmal egal, weil ich ein Mann bin oder sonstiges, es gibt ja auch Frauen, denen solche Vorwürfe gemacht werden, vielleicht nicht sehr, sehr viele, aber es gibt diese Fälle und grundsätzlich, wenn Eltern irgendwie gegen KollegInnen wettern oder vor allem angehende Fachkräfte, finde ich es so, so wichtig, sich schützend erstmal davor zu stellen und natürlich intern nochmal auch Prozesse zu prüfen, ganz wichtig, auch im Sinne des Kinderschutzes, klar, aber einfach nur zu sagen so, oh, ich möchte hier kein Fass aufmachen, was ich nicht handeln kann und es wird einem ja auch ein Stück weit Wertigkeit abgesprochen. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, boah, ich habe hier einen klaren Stellenwert und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass angehende Fachkräfte, egal ob es SchülerpraktikantInnen, Praktikanten aus der Ausbildung sind, berufsbegleitende Auszubildende, Praxissemester, PraktikantInnen, ich will, dass die auf Augenhöhe begegnet werden, dass die als KollegInnen gesehen werden für den Zeitraum, den sie da sind und auch Experten in den Themen, die sie gerade beschäftigen.
Ja. Also würdest du sagen, wir nutzen auch das Wissen und das Engagement von Auszubildenden zu wenig? Also wird das zu gering geschätzt oder vielleicht auch manchmal, also das habe ich auch erlebt, auch manchmal so abgewertet, belächelt, du hast ja eh keine Berufserfahrung. Nutzen wir das zu wenig auch?
Absolut, absolut nutzen wir das zu wenig. Also es gibt immer wieder tolle Beispiele, wo das genutzt wird, wo dann in Gespräche gegangen wird und sagt, ah, okay, was habt ihr denn jetzt gerade in der Schule besprochen und wie ist denn da gerade die aktuelle Fachdiskussion? Wir können uns ja nicht immer über alles, also vor allem, wenn wir im Kita-Alltag selber als Fachkraft arbeiten, wir als, sage ich mal, dozierende Fachberatung und so, haben vielleicht eher die Kapazitäten und auch die Verantwortung, uns aktuell zu halten, auch natürlich Fachkräfte per se. Aber die Herausforderung ist einfach in der Praxis nochmal eine andere. Du hast dich mit den täglichen Dingen da zu beschäftigen. Und da einfach zu sagen so, hey, ach cool, ach so wollt ihr das jetzt machen? Okay, dann wie hast du das gelernt? Probier das mal aus, erklär's mir mal. Sich selbst als Lernenden zu sehen, ist unglaublich wertvoll. Was aber den angehenden Fachkräften ja sehr, sehr häufig begegnet ist, so, ich sag's mal jetzt überspitzt, ach, du bist ja niedlich. Ach, das haben wir doch aber schon probiert. Und du und deine neuen Ideen, du und deine neue Pädagogik. Und ja, so fühlt man sich natürlich nicht ernst genommen und schon gar nicht. Ja, fühlt man sich einfach total irritiert, weil, hä, ich krieg doch gerade was in der Fachschule gelernt und beigebracht, weil die müssten ja eigentlich, vor allem im Studium, müssen ja die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einbinden. In der Fachschule sollten die aktuellsten pädagogischen Fachdiskussionen stattfinden. Also da sollte ja eigentlich alles up to date sein und auch diesen eigenen Anspruch zu haben, selber zu lernen und sich auf den neuesten Stand zu bringen und nicht immer nur nach Schema F, weil das haben wir ja schon immer so gemacht, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, dieser Theorie-Praxistransfer.
Ja, glaube ich auch. Aber würdest du sagen, also da wird ja oft diskutiert auch drum, würdest du sagen, die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, die ist heute, ist die gut? Also würdest du sagen, die ist gut für das, was in der Praxis gebraucht wird?
Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil die Qualität der Ausbildung so unterschiedlich von Fachschule zu Fachschule ist. Es sind so viele Fachschulen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen, um diesen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und ich habe so viele unterschiedliche Fachschulen kennengelernt, wie die da rangehen, was die versuchen zu vermitteln. Eine ganz besondere Geschichte war, wo sehr viel Selbstlernanteil drin war in der berufsbegleitenden Ausbildung. Also das ist ja sowieso ein großer Anteil in der Praxisintegrierten, wo es um die Bella-Tabelle ging. Und das war noch mein Menti, den ich begleitet habe, als ich noch aktiv am Kind gearbeitet habe. Der sollte sich die Kuno-Bella-Tabelle irgendwie selber aneignen. Also die haben wohl einen kleinen Input dazu bekommen. Und dann sollte der das irgendwie in Kita umsetzen. Und dann dachte ich mir so, ich finde das grob fahrlässig, ein so komplexes Instrument wie die Kuno-Bella-Tabelle, die ja oft leider sehr falsch verwendet wird, nämlich sehr defizitorientiert. Dabei ist sie ja eigentlich eher positiv orientiert und ressourcenorientiert. Was kann das Kind schon alles? Natürlich für den Erhebung des I-Status oft verwendet wird als Grundlage und so weiter. Und da war so ein Punkt, wo ich sage, ja, ist lange her bei mir. Ich könnte das, ich müsste mich selber aber wieder reinlesen. Gott sei Dank hatten wir eine Kollegin, die eine mehrtägige Ausbildung gemacht hat oder Fortbildung gemacht hat. Ich glaube sogar bei der Tochter von Kuno Bella. So, die hat Haltung mit vermittelt bekommen. Und die hat dann auch gesagt, hey ja, ich kann das gerne machen, der soll auf mich zukommen. Ne? Also auch das ist etwas, was super, super wichtig ist. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, ich glaube, dass die Ausbildung per se zu breit gefächert ist, als dass sie auf Kita exakt zugeschnitten ist. Weil die Arbeitsbereiche, in denen du ja mit der Ausbildung, mit der abgeschlossenen Ausbildung tätig sein kannst, so mannigfaltig sind und es ja eigentlich nur echt an der Oberfläche kratzt und ein gewisses Grundbasic vermittelt. Deswegen glaube ich, ist die Ausbildungsstruktur, wie wir sie jetzt aktuell haben, gar nicht für das Berufsfeld Kita ausreichend ausgestattet.
Ja, ich habe ja auch als Fachschullehrerin gearbeitet und ich finde auch, dass das sehr also zu wenig speziell für Krippe oder speziell für, ne, also für den konkreten Altersbereich zugeschnitten ist. Also das gab es ja in der DDR zum Beispiel früher, dass es wirklich Krippenerzieherinnen gab oder sowas. Ne? Also ich finde, das fehlt total. Und ich finde auch, dass diese Bücher zum Teil wirklich so veraltet sind. Also was da noch drin steht, da steht noch drin, wie man erzieht, also wirklich mit Belohnung, mit Bestrafung und so. Also das steht da noch drin. Ne? Also das ist zum Teil wirklich nicht mehr zeitgemäß an manchen Stellen. Und dann, es hängt, glaube ich, immer von den Menschen ab, die dann direkt die Unterrichtsgestaltung machen, was denen wichtig ist, ob die jetzt zum Beispiel die Bedürfnisorientierung oder so auf die Agenda nehmen oder nicht. Ne? Oder ich weiß immer noch, als ich dort gearbeitet habe, da war immer dieses Thema Partizipation. Das war halt so ein Lernfeld so hinten dran, wo man so überlegen konnte, ja, also das ist dann halt, wenn man alles andere fertig geschafft hat, so ungefähr. Aber das schafft man ja nie. Also von dem her ist es immer hinten runtergefallen, ne? Also Partizipation. Und ich hatte teilweise Kolleginnen, wo ich dachte, oh mein Gott, die haben Aussagen getätigt, wo ich dachte, du kannst da nicht arbeiten, es geht nicht. Ne? Also sowas wie, was, Eingewöhnung, für was brauchen wir das denn und so. Also mein Kind ist auch bla 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 und so. Also solche Lehrpersonen waren dann an der Fachschule. Und auf der anderen Seite, aus meiner Erfahrung, gibt es halt einfach wunderbare Fachschullehrpersonen, die einfach so am Zahn der Zeit sind und wirklich so informiert und da neueste Sachen damit reinbringen wollen, neueste Studien, neueste Erkenntnisse, neue Themen, die diskutieren und so. Also das hängt, glaube ich, wie immer einfach wahnsinnig von den Lehrpersonen ab, oder?
Absolut. Und deswegen glaube ich, es gibt sicherlich vielleicht die ein oder andere Fachschule, die sich da wirklich sehr verschreibt. Ich will auch jetzt keine Namen nennen. So, da muss jeder auch seine persönlichen Erfahrungen dann machen an der Stelle, die wirklich sehr daran interessiert sind, wirklich aktuell zu sein. Aber ansonsten ist es, ich glaube, das ist wie grundsätzlich Schule per se und Ausbildung. Es lebt immer von den Personen, von den Menschen, also auch von der Beziehung, die dann am Ende entsteht. Wie vermittle ich etwas? Was ist mir wichtig? Wie authentisch bin ich an der Stelle und was lasse ich auch zu? Und ich glaube, eins der großen, großen Punkte ist, dass das in der Schule ja sehr darauf geachtet wird oder vermittelt wird, dass ja diese Theorie ständig im Vordergrund sein muss. Und das ist ja nach Schema F, sage ich mal jetzt, ich habe auch schon viele mitbekommen, die da ein bisschen abweichen, aber sagen, dass Schema F umgesetzt werden muss. Das heißt, als angehende Fachkraft stehe ich dann, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was ja nicht heißt, dass Theorie deswegen nicht weniger wichtig ist. Ich finde ein theoretisches Fundament, das aktuell, modern und natürlich kindzentriert, beziehungszentriert ist, unglaublich wichtig. Aber das prägt ja dann die Haltung. Und wenn ich dann aber gucke, wie sich Dynamiken im Alltag entwickeln, wir wissen, der Kita-Alltag ist bunt und lebendig, da ändern sich die Dinge schlagartig und wir müssen lernen zu improvisieren. Wenn wir aber lernen, was da zugrunde liegt, dann verstehen wir. Und ich glaube, das ist der essentielle Teil, dass es nicht darum geht, Wissen zu vermitteln, das ich anwende, sondern dass ich Wissen vermittle, um zu verstehen, um dann eine Fähigkeit zu erlernen, das Wissen in Handlung umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz oft der Kasus Knaxus an der ganzen Sache, dass es zu theoretisch ist. Ich sage mir immer so, ich finde es total schön zu lernen, welche ReformpädagogInnen wir alle hatten. Denke mir aber, egal in welchem Bereich ich arbeite, ich werde mich nie wieder mit diesem Thema beschäftigen. Ich verstehe, wir wollen gucken, wo kommt Pädagogik her, wie hat sie sich entwickelt, was ist wichtig. Und es ist wichtig zu verstehen. Aber es wird solchen Dingen sehr viel Raum gegeben, während essentielle Dinge wie Selbstreflexion, vor allem biografische Selbstreflexion oder Handlungsmethodenkompetenz oder was bedeutet denn dieses Wissen für mich im Praxistransfer und was kann ich tun, um es in der Praxis zu implementieren oder mich daran zumindest orientieren in meinen Handlungen, in dem, was ich tue, was ich sage, was ich mache. Das wäre mir viel, viel wichtiger.
Partner dieser Folge ist die Pedico-Akademie. Passend zum Thema der heutigen Folge rund um Anleitung bietet die Pedico-Akademie ein Seminar an, das dich in deiner Rolle als AnleiterInnen gezielt unterstützt. Im Seminar Kita als Ausbildungsort, Anleitung von Praktikantinnen und Auszubildende, lernst du, wie du angehende Fachkräfte professionell begleitest, sie in Praxissituationen sicher anleitest und ihre Lernprozesse gezielt unterstützt. Du setzt dich mit deinem eigenen Rollenverständnis auseinander, reflektierst deine Anleitungspraxis und bekommst konkrete Impulse, um PraktikantInnen und Auszubildende in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung zu stärken. Alle weiteren Infos und Weiterbildungsmöglichkeiten der Pediko-Akademie findest du unter pediko-akademie.de/Anleitung. Diese und weitere Links findest du wie immer in den Shownotes.
Was für eine Aufgabe hatte dann der Mentor oder die Mentorin? Also was wäre jetzt da genau wichtig? Was sind so die Fähigkeiten, die eine Praxisanleiterin, Anleiter haben müsste dann?
Zum einen muss diese Person die Bereitschaft haben, überhaupt eine angehende Fachkraft begleiten zu wollen. So oft haben wir es ja tatsächlich leider auch so, dass in Kitas gesagt wird, so, wir haben Azubine, so hier bitte, einer von euch muss machen oder du machst das jetzt. So, das ist so der Klassiker. Wir hatten auch, bei uns war das, also als ich das letzte Mal noch jemanden aktiv begleitet habe, wirklich, da war das so, ja, wir kriegen im Sommer einen Auszubildenden, hier ist die Wand, ich möchte, dass ihr euch Gedanken macht, wer diese Person begleiten möchte. Also da war so ein Stück Partizipation dabei und tragt euch dann da bitte ein und sagt mir Bescheid. Und dann verging Woche um Woche um Woche und ich denke mir so, scheiße, wieso will sich keiner da eintragen? Und dann war irgendwann so bei mir, ich so, nee, ich mach das jetzt. Ich mach das, ich trage mich ein, ich werde das machen. Weil ich es wichtig finde, hey, hier hat sich jemand erklärt, bei der Deutschen Post als VR-Leiter aufzuhören und möchte diesen Weg gehen. Also wirklich aus purer Überzeugung zu sagen, ich möchte hier in Kita arbeiten. Ich habe keine Lust mehr, als Führungskraft Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich will mit Menschen arbeiten. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, da müssen wir hin. Und was brauchen Mentoren am Ende? Sie brauchen die Fähigkeit, also erstmal A, brauchen sie die Fachkompetenz. Sie brauchen die Bereitschaft, die Fachkompetenz überhaupt zu wissen, was sie da tun. Also wir reden da wirklich von kompetenten Fachkräften, die unglaublich selbstreflektiert sind. Ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Und sich selbst an der Stelle nicht zu wichtig und zu ernst nehmen. Und sie brauchen die Fähigkeit, sich zurückzunehmen. Weil Feedback oder Reflexionsgespräche laufen ja nicht so ab, dass dann Verhalten oder Handlungen oder Situationen reflektiert werden, sondern oftmals völlig auch unbewusst und gar nicht mit böser Absicht bewertet werden. Oder dazu habe ich auch geneigt, dass dann angefangen wird zu monologisieren und eingeordnet zu werden und zu sagen, na, ich würde das anders machen und so und so. Und das ist natürlich schön, dass ich das anders machen würde. Und es ist auch wichtig, dass ich als Praxismentorin am Ende des Reflexionsprozesses oder währenddessen fachlich einordnen kann. Zeitgleich braucht es diesen Erprobungsraum und diese Fähigkeit, Denkanstöße, Denkimpulse und Reflexionsprozesse anzuregen, die wirklich Aha-Momente bei der Person selbst auslösen. Also wie oft kann ich einem Kind sagen, das ist so ein Klassiker, die Herdplatte ist heiß, wenn das Kind nicht mal selber irgendwie auf eine Herdplatte gefasst hat und weiß, oh, was heiß bedeutet. Das heißt nicht, wir sollen jetzt alle Kinder in den Kindern auf die Herdplatte fassen lassen. Gottes Willen, bitte nicht, explizit, nicht tun. Aber ich denke, das Prinzip ist klar, wenn ich ein Angebot machen will, ich sollte mal eine Bewegungsbaustelle machen. Ich habe gesagt, das möchte ich machen als Angebot. Und dann habe ich das gemacht und habe irgendwie gemerkt, boah, so wie ich mir das vorgestellt habe, das ist voll nach hinten losgegangen. Das war noch in meiner Ausbildungszeit. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und er hat gesagt, na, wie war es denn für dich? Und ich so, ganz ehrlich, das lief komplett nach hinten los. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und dann wurde gefragt, naja, was hättest du denn anders machen können? Und dann stehst du da natürlich erstmal, wenn dir so eine Frage noch nie gestellt wurde oder du dich mit sowas nie beschäftigt hast, ja, keine Ahnung, gute Frage. Naja, was hast du denn bei den Kindern gesehen? Wie haben die denn reagiert? Was war denen wichtig in dem Moment? Und dann werden auf einmal Denkprozesse angeregt, ohne mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe, ohne dass es bewertet wird. Und das ist eine hohe, hohe Kunst, die PraxismentorInnen brauchen. Sie sollen einfach als sicherer Hafen da sein und nicht alles vorkauen und vorgeben. Weil wir wollen am Ende selbstständige, mündige, selbstbewusste Fachkräfte, die in der Lage sind, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, und nehmen ihn aber an jeder jeglichen Situation die Entscheidung ab oder lassen ihn gar nicht erst den Raum für Erprobung zu. Das ist für mich einer der Kernpunkte, die wichtig sind in der Beziehungs-, also die Bereitschaft, die Beziehungsarbeit und aber den Reflexionsraum und Erprobungsraum zu schaffen und sich selbst zurückzunehmen.
Ja, also so eigentlich so dieses Dasein, ansprechbar sein, vielleicht auch so ein Raum schaffen für das, was einfach da ist. Also so dieses, das, was an Gefühlen da ist, was an Fragen da ist und dann zuhören, höre ich daraus, also zuhören und eventuell einfach eine Art Impuls oder sowas noch mitgeben, der dann wieder zum Nachdenken anregt. Also genau, das ist ja auch, glaube ich, dein Anliegen, ne? So, dass Praxis-Mentoring wegkommt von diesem bewertenden, schulischen, ich bring dir was bei Haltung, eher in so ein, wir begeben uns da gemeinsam auf einen Weg und wir begeben uns in eine gleichwürdige Kommunikation, in einen Dialog, bei dem wir vielleicht sogar im besten Fall beide lernen können. So, oder? Also das glaube ich.
Absolut. Also ich denke mal, man kann einfach ganz simpel sagen, wenn einem der Begriff Co-Konstruktion was sagt, dann ist das so die Grundhaltung, co-konstruktiv zu begleiten. Ich bin da, ich bin quasi dein fachlicher Sparringspartner, aber ich bin immer dein sicherer Hafen, der für dich da ist, dich fördert, fordert und vielleicht auch mal herausfordert. So. Und das darf sein. Was ja zum Beispiel in der WIF-Studie vom letzten Jahr ja auch nochmal so bei rumkam, ist ja dieses ins kalte Wasser werfen. Das wird ja sehr verpönt und ich finde es auch trotz alledem nicht richtig, wenn es unvorbereitet passiert und wenn es vor allem nicht nachbegleitet wird. Und das ist tatsächlich auch so eine Quintessenz, die da rauskam, dass ins kalte Wasser werfen von PraktikantInnen und so weiter sehr ambivalent gesehen wird, aber per se nichts unbedingt Falsches sein muss. Und da kommt ja eben dieser Punkt. So sage ich jetzt, also bereite ich die Person vor und sage so, hey, nächste Woche, du bist jetzt schon so lange dabei, du hast schon so auf dem Morgenkreis mitgebracht. Nächste Woche darfst du den machen. So, und dann werfe ich die Person ja quasi ins kalte Wasser, lasse ihr ein bisschen Vorbereitungszeit. Und danach, ich bin A dabei, das kommt ja auch noch dazu. Und danach reflektieren wir darüber und sagen, hey, wie ging es dir damit? Was hast du erlebt? Wie war es für dich? Was hat dir geholfen in der Situation? Was nicht? Und so weiter. Ne? Also das ist dann wieder ein positives ins kalte Wasser werfen. Während hingegen mein Menti, den ich begleitet hatte, der hat mir dann eine ganz schöne Story erzählt. Am allerersten Arbeitstag aus seiner Klasse haben die dann erzählt, zwei haben in einer Kita angefangen und die haben dann gesagt bekommen, hier, 20 Kinder, macht mal, wir haben gerade kein Personal. Und das ist kaltes Wasserwerf, also am ersten Tag, wohlgemerkt, ja. Und das ist ins kalte Wasser werfen, was ich nicht meine und was auch die Studie nicht meint. Und das ist halt super fahrlässig und gefährlich, dass die Leute da eigentlich sagen, ciao, ich bin dann mal weg.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein grundlegendes Problem, dass Auszubildende natürlich aufgrund der, also es ist auch ein bisschen verständlich auf der einen Seite, dass aufgrund der Rahmenbedingungen des Personalmangels kommen Auszubildende, glaube ich, relativ schnell in solche Überforderungssituationen, dass sie sehr schnell irgendwo reingesetzt werden und als vollwertige Kraft gesehen werden, die dann für viele, viele Kinder zuständig sind. Und das macht das natürlich nicht unbedingt attraktiv für die Auszubildenden, weil sie ja erstmal selber ganz viel Unterstützung brauchen. Ich erinnere mich auch noch in meiner Ausbildungszeit in einer Kita, da wurde ich auch in oft ist es ja dann auch die Schlafwache, wie das dann oft so hieß auch, ne? Und da sind dann irgendwie 20 Kinder und die Fachkräfte haben alle Pause gemacht und ich werde da reingesetzt, so. Und ich war sowas von überfordert, so dass ich dann auch verletzend gehandelt habe dann am Ende, ne? Weil ich einfach dem nicht gewachsen war. Ich war völlig überfordert damit. Das wurde nicht nachbesprochen, ich glaube, das ist das Entscheidende beim Mentoring, so einen Vertrauensraum auch zu haben, wo man dann auch sich hinwenden möchte und sagen möchte, boah, da war ich wirklich überfordert und ja, wie können wir das ändern? Also das finde ich auch echt problematisch, wie schnell Auszubildende da verwendet werden als vollwertige Fachkräfte, wobei sie eigentlich, ich weiß noch in meinem Studium, wir sollten immer in die Praxis gehen ohne Aufgaben, wir sollten einfach nur beobachten. Ich finde, das ist einfach erstmal auch eine Hauptaufgabe, erstmal eigentlich nur beobachten zu dürfen. Ne? Und wenn ich dann sofort in so Überforderungssituationen komme, das ist nicht gut. Also, ja.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, was hier auch ein weiterer entscheidender Punkt ist, ist ja die Tatsache, dass wenn du die berufsbegleitende Ausbildung machst, also zumindest in Berlin, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem ad hoc aus dem Kopf heraus, wie es in anderen Bundesländern ist, aber wenn du berufsbegleitend die Ausbildung machst, hast du ja einen Arbeitsvertrag mit dem Träger und einen Ausbildungsvertrag mit der Schule. Das heißt, du wirst automatisch, und das ist ein großes Problem, du wirst automatisch in den Personalschlüssel mit eingerechnet. Und mittlerweile in Berlin werden dir 5 Stunden nicht angerechnet. Also wenn du, sag ich mal, einen 25-Stunden Arbeitsvertrag hast, wirst du nur mit 20 Stunden angerechnet in Berlin. Und bist aber trotzdem 25 Stunden da. Das ist dann für die angehende Fachkraft macht das keinen Unterschied. Die kriegt auch deswegen nicht mehr Geld oder sowas. Aber für den Träger, für die Kita haben die quasi 5 Stunden Personalkapazitäten mehr. Nett, aber bringt tatsächlich nur großen Einrichtungen was, die viele Auszubildende haben oder angehende Fachkräfte. Und das ist ja eben diese hohe Diskrepanz, die mir auch oft in der Praxis begegnet, dass Fachkräfte dann sagen, ja, aber wieso? Du wirst doch dafür bezahlt. Du bist hier genauso Kollegin wie ich. Und da sage ich mir, ja, ich verstehe den Gedanken per se zu sagen, ja, du hast auch einen Arbeitsvertrag. Gut, die Person kriegt auch mal erheblich weniger als du. Das kommt dann auch mal dazu. Und zeitgleich lernt diese Person. Und egal, wo sie gerade ist, im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsjahr, ist sie immer noch in der Ausbildung. Natürlich darf das Anforderungsprofil an eine angehende Fachkraft stetig mitwachsen. So wie sich die Person weiterentwickelt und wächst, persönlich, fachlich, methodisch, reflektiv und so weiter. Und ich denke, diese Erwartungshaltung, also das ist ein großes, großes Thema, was ich auch in meiner Weiterqualifizierung Anleiten auf Augenhöhe immer mit drin habe, sind Erwartungen. Also das hat echt einen großen Stellenwert. Welche Erwartungen habe ich an mich als Mentorin? Welche Erwartungen habe ich an die angehenden Fachkräfte? Und dann kommt ja das Spannende zu sagen, wem gehört denn überhaupt eine Erwartung? Weil wenn ich eine Erwartung habe, denke ich ja immer automatisch, mein Gegenüber muss sie erfüllen. Nein, und ich rede jetzt nicht von den arbeitsvertraglichen Erwartungen, die per se vertraglich geregelt sind, sondern ich rede von persönlichen Erwartungen, von denen ich glaube, sie müssten stattfinden und sie müssen erfüllt werden. So, und dann rede ich noch nicht mal über diese Erwartungen. Das heißt, ich stehe da eigentlich mit einer Vorstellung von meinem Gegenüber, von dem mein Gegenüber gar nichts weiß und eigentlich gar nicht erfüllen kann und auch gar nicht erfüllen muss erstmal per se. Und da sind so große, große Dinge, die dann weggehen. Und oft ist es ja, sobald es irgendwie unrund läuft, vor allem in der Anfangszeit, dann werden die Leute ja auch gleich immer als abgestempelt, sie sind nicht dafür geeignet. Und das ist, es gibt Menschen, die sind für diesen Beruf nicht geeignet. Punkt. So, das darf man auch einfach mal festhalten. Aber mir wird zu schnell wird gesagt, die können das nicht, die machen das nicht und so weiter. Ich hatte eine Situation, da kam eine Fachkraft zu mir und hat mir dann ganz viel Informationen über die angehende Fachkraft gegeben, was sie alles falsch gemacht hat. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, okay, danke für die Info. Hast du mit der Person schon mal darüber gesprochen? Nein. Ich so, okay, warum nicht? Ja, weil ich bin nicht der Anleiter. Ich so, gut, aber Anleitung oder Begleitung, Praxisbegleitung bedeutet Teamaufgabe, nicht Individualaufgabe. Das heißt, wenn du etwas siehst, entweder sprichst du mit der Mentorin darüber, aber im Idealfall gehst du auf die Person zu und sagst, hey, ich habe gerade das Gefühl, dir wird das hier gerade alles zu viel, kann ich dir helfen? Und dann im Nachgang kann man darüber reden. Ich weiß, dass im Alltag, das hört sich immer alles sehr romantisch an und sehr fordernd, was ich mir vorstelle. Ich weiß, dass der Alltag bunt und lebendig ist und nicht in jeder Situation alles so exakt möglich ist, weil natürlich das Wohl der Kinder immer an allererster Stelle stehen sollte. Aber leider wird ja oft dieses Betrieb aufrechterhalten so priorisiert, dass es dann auch nicht mehr gut für die Kinder ist, sondern einfach nur wirtschaftlich und für die Eltern gut ist, was ich ja auch verstehen kann. Die müssen ja arbeiten. Und zeitgleich haben wir ja alle irgendwie eine gemeinschaftliche Verantwortung für die Kinder, die wir begleiten und betreuen. Und das ist halt der Punkt. Die Leute sehen, und da sind wir einfach sehr gut drin, zu bewerten und festzustellen, was alles falsch läuft. Aber selten gehen wir den Schritt und sagen so, hey, was war da los? Kann ich dir helfen? Das und das habe ich wahrgenommen. Also auch da, oder zu sagen so, hey, darf ich dir mal eine Rückmeldung geben? Also auch ein Feedback vorher zu erfragen, ob man ein Feedback geben darf, ist so, so wichtig, weil wie oft kommen wir und sagen, ach hey, im Übrigen, ich habe gesehen das und ich glaube, es wäre gut, wenn du das so und so machst, dann ist das vielleicht gut gemeint, aber nicht gut geholfen. Weil was ist das, was macht das mit mir? Ich fühle mich überrumpelt, überrannt, bewertet, ich habe wieder was falsch gemacht, ich bin nicht richtig. Also da werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Glaubenssätze bei vielen aus Schule und vielleicht auch je nach Familienhaus biografisch geprägt, da kicken, die dann da stattfinden.
Ja, ja. Ja, klar. Und wenn ich so bewertet und kritisiert werde am laufenden Band, dann kann ich mich ja auch nicht sicher fühlen und kann, ne, wenn ich mich da nicht sicher fühle, kann ich mich nicht, auch nicht entfalten und kann dann auch gar nicht an meine Fähigkeiten herankommen, glaube ich. Also dann ist ja so eine Atmosphäre von Unsicherheit. Du hast es aber jetzt gerade mal angesprochen. Es geht ja auch auf, also es gibt ja schon auch die Situation, dass es andersrum ist, dass wir in der Praxisbegleitung sind und wir feststellen, dass es wirklich schwierig ist mit Auszubildenden. Also es gibt's ja auch, ne, dass wirklich über lange Zeit wirklich die Person zu spät kommt, dass die Motivation wirklich sehr gering ist, dass vielleicht kommen psychische Erkrankungen mit rein, von denen man nichts weiß. Also dass wirklich so diese Motivation nicht so spürbar ist, dass die Person nicht, was auch immer, ne? Also es gibt, glaube ich, schon auch die Momente, dass wir sagen, und ich finde, das ist ja ein ziemlich wichtiger Moment, diese Praxisbegleitung, um wirklich auch festzustellen, dass eine Person nicht geeignet ist. Und da scheuen wir uns, glaube ich, auch manchmal zu sagen, das ist nicht der Beruf für dich und winken, glaube ich, eher viel mehr durch, als wir vielleicht sollten. Wie stehst du dazu und was sind so Begründungen, dass man sagen kann, da ist eine Person nicht geeignet?
Du hast jetzt mehrere Aspekte genannt. Zum einen möchte ich vielleicht erstmal mit so einem Mythos Motivation. Ich werde tatsächlich auch von einigen Trägern mittlerweile angefragt, genau zu dem Thema reinzukommen und die Mentoren da ein bisschen zu schulen. Ich finde, und das sollte für alle nochmal ganz klar sein, es ist nicht unsere Aufgabe, angehende Fachkräfte zu motivieren. Denn, und da bin ich einfach der festen Überzeugung, und nicht alle Verantwortung liegt ja bei uns in der Kita oder bei uns als MentorInnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass sie die Schule schaffen, dass sie die Schulleistung, die Schulhausaufgaben, die Prüfungen schaffen. Das ist deren Aufgabe. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, sie quasi für die Arbeit zu motivieren. Diese Motivation sollte intrinsisch sein. Wir brauchen nichts extrinsisch. Wir wissen es wissenschaftlich, alles nachgewiesen. Extrinsische Motivation hält nur kurz, intrinsische bleibt. Und Motivation, wissen wir auch, kommt und geht. Die Frage ist ja immer ein Stück weit, wie diszipliniere ich mich, einfach weiter dran zu bleiben? Wie resilient bin ich, wenn es auch gerade stressig ist? Und wie sehr will ich das eigentlich, was ich hier mache? Und ich glaube, die erste Frage, und die man sich dann stellen darf, ist, warum möchte ich denn überhaupt in diesem Beruf arbeiten? Und wenn ich merke, aus welchen Gründen auch immer, es hakt, es läuft nicht, man hat, sage ich mal jetzt wirklich im Idealfall, sehr viele Gespräche geführt, man hat geguckt, was brauchst du, man versucht, Rahmenbedingungen irgendwie anzupassen und man merkt aber irgendwie, oh, die Person irgendwie, das vibet nicht, das passt nicht. Und man stellt wirklich die Frage so, hey, warum möchtest du eigentlich in diesem Beruf arbeiten? Und was, glaubst du, hemmt dich einfach daran, genau jetzt vielleicht dein Potenzial auszuschöpfen? Oder wo siehst du die größten Herausforderungen? Und wenn man da guckt, daran zu arbeiten, oft scheitert es ja an diesem Punkt schon, dass dann einfach gesagt wird, ja, nee, passt nicht, ist anstrengend, gibt Widerworte, ist nicht motiviert. Okay. Dann darf man auch irgendwann sagen und ehrlich sein, ich denke, vielleicht ist noch nicht mal der Beruf per se nicht das Richtige, aber wir als Einrichtung sind vielleicht nicht die Richtigen für dich. So, das kann auch sein. Wenn ich natürlich aber sehe, dass jemand die ganze Zeit grob fahrlässig handelt, dann, finde ich, sind wir auch in der Verantwortung, wirklich zu sagen, so, hey, wir haben jetzt mehrmals darüber gesprochen, es gibt Dinge, du hast eine Vereinbarung, Kinderschutz und so weiter, es geht nicht. Und wir werden uns an dieser Stelle von dir trennen. So, das ist, also ich glaube, wenn es wirklich der Punkt ist, dass es fahrlässig wird, unreflektiert fahrlässig, aber auch reflektiert weiterhin fahrlässig, dann, das ist für mich wirklich ein No-Go-Punkt. Bei vielen anderen Punkten, glaube ich, kann man noch gut intervenieren. Und oftmals sind es ja dann private Probleme, die dann eigentlich ausschlaggebend sind, warum es dann auf Arbeit nicht läuft. Und dann ist es nicht mehr unsere Aufgabe, klingt jetzt hart, aber wir können nicht die privaten Probleme der Leute lösen. Und dann muss man einfach gucken, wenn sich das Privatleben auf das berufliche Leben auswirkt, muss man gucken, okay, was können wir hier auf Arbeit tun, damit es dir hier besser geht. Und wenn das gar nicht passt, dann darf man, glaube ich, auch sagen, es geht nicht. Und manchmal ist es wirklich einfach, dass Menschen in dieses Berufsfeld kommen, sich das anders vorgestellt haben und dann eigentlich merken, nee, passt nicht. Also wenn ich jetzt anfangen würde, weiß ich nicht, Kfz-Mechatroniker zu werden, ich glaube, ich habe einfach kein Benzin im Blut, ich kenne mich mit Autos null aus, wäre wahrscheinlich nicht meins. Und ich habe im Handwerk gearbeitet, auch die Art und Weise, wie dort mit Menschen umgegangen wird, habe ich auch keine Lust. Also das wäre auch für mich nichts mehr. Und das darf man sich auch, glaube ich, eingestehen. Deswegen ist man kein schlechter Mensch, deswegen ist man nicht inkompetent, deswegen ist man nicht falsch. Die Frage ist ja immer nur, wie wird das kommuniziert? Das Wichtigste, glaube ich, also zum Punkt nochmal, um mal kurz zurückzuspringen, zum Thema Motivation, ist, wir sagen ja oft, oder ich erlebe es ja oft, dass wir, also ich unterscheide ja zwischen Anleitung und Mentoring. Anleitung, klassische Anleitung ist für mich eher so dieses, ich sage dir springen, du fragst wie hoch, also ich sage hierarchisch, was du zu tun hast. Es geht um die Erfüllung von Aufgaben, um den klassischen Erwerb von Fachkompetenz, würde ich mal jetzt meinen, da können sich jetzt die Geister auch drüber streiten, was das in der Anleitung bedeutet. Und Mentoring ist ja eben dieses Begleiten auf Augenhöhe, ich laufe mit dir, neben dir, mal gehe ich vor dir, mal bin ich hinter dir, aber ich bin immer in deiner Nähe. Und das, was total wichtig ist, ist, wenn wir begleiten, dass sehr oft der Sinn dahinter nicht vermittelt wird, warum Dinge umgesetzt werden oder getan werden, wie sie getan werden. Weil ich erlebe schon, dass gefragt wird, hä, warum machen wir das jetzt? Und dann kommt so, ja, das ist jetzt einfach so, weil wir müssen das jetzt so machen, weil Personal fehlt gerade oder wir machen das schon immer so. Und wenn ich den Sinn dahinter nicht verstehe, also wenn es für mich nicht schlüssig, logisch ist und sinnhaft ist und sich vielleicht mit Theorie noch irgendwie begründen lässt, dann ist das super schwer, etwas zu erlernen, wenn die Essenz, der Sinn dahinter fehlt. Also ich kann nicht nur sagen, ich mache das, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Das war ja früher mein Antrieb. Ich habe ja für mich selbst reflektiert, warum ich das alles gemacht habe. Das ist eine andere Geschichte. Aber da ist da wirklich der Kernpunkt, zu sagen, ich muss Sinn vermitteln. Und dann kommt ja genau das, was wir die ganze Zeit besprochen haben, muss ich Lernräume, Erprobungsräume möglich machen und dann, total wichtig, Erfolge ermöglichen. Also das ist so essentiell, also nicht nur immer zu sagen so, oh ja, lief alles schief, sondern auch einfach mal Aufgaben vielleicht mal abzudelegieren, wo ich weiß, da können Erfolgserlebnisse entstehen. Oder auch einfach so darauf hinarbeiten, dass ein Erfolg entsteht. Und ich rede jetzt nicht von den großen Meilensteinen. Wichtig sind die kleinen Meilensteine, sie zu benennen, sie zu sehen und diese ja auch zu zelebrieren. Das erlebe ich ja in Teams grundsätzlich, dass Meilensteine oft gar nicht gefeiert werden. Also die müssen nicht jetzt jedes Mal eine Sause machen und in die Disco gehen oder sich die Kante vollhauen. Aber einfach gemeinsam zu sagen, ey geil, was wir hier gerade geschafft haben, ey, das haben wir zusammen geschafft oder das hast du ganz alleine geschafft. Ich war einfach nur da. So, und das ist, glaube ich, das ist im Punkt Motivation. Wenn ich diese drei Säulen Sinn vermitteln, Lernräume schaffen und Erfolge ermöglichen, wenn ich das schaffe, dann habe ich auch wahrscheinlich einen hohen Garant dafür, dass sich angehende Fachkräfte motiviert auf Arbeit kommen. Wenn ich ihnen dann noch auf Augenhöhe begegne, auf der Beziehungsebene, nicht hierarchisch top-down, informell vor allem oftmals, dann habe ich Motivation, glaube ich, schon gut, eine gute Basis geschaffen, ein gutes Fundament geschaffen, dass das wachsen kann.
Ja. Also nicht vorschnell urteilen, dass wir sagen, die sind nicht motiviert einfach, sondern immer wieder reinzufragen, um was geht's? Was möchtest du erreichen? Was möchtest du tun? Was wäre das eigentlich, was dich antreiben würde? Und gleichzeitig sich auch einzugestehen, wenn zum Beispiel eine Auszubildende mehrfach verletzend handelt, dass wir das beobachten, dass geschimpft wird, dass sie sehr laut ist, dass sie überfordert sind mit Konfliktsituationen und sehr verurteilend oder was auch immer strafend, dass wir dann auch wirklich sagen müssen, stopp, die Person ist nicht geeignet und dann auch wirklich der Schule das auch melden. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns das auch eingestehen, dass nicht jeder diesen Job auch machen kann. Also dass wir wirklich auch den Job auch aufwerten, indem wir sagen, wir wollen wirklich auch Personen haben, die dafür auch wirklich geeignet sind, wie das auch in anderen Berufsfeldern so ist.
Ja, und da sehe ich tatsächlich die Verantwortung zum einen natürlich in der Politik. Das ist jetzt etwas, was wir jetzt vielleicht als Individuum nicht sofort beeinflussen können. Weitreichend nachfolgend sehe ich natürlich die Trägerschaften absolut in der Verantwortung, sich klar zu positionieren. Also ich sag mal sowieso im Kinderschutz, aber auch, wie wollen wir angehenden Fachkräften begegnen? Wie wollen wir, ich nenne es jetzt einfach mal, wie wollen wir Ausbildung begleiten? Was ist uns wichtig? Weil das ist, glaube ich, was viele oder was einige mittlerweile anfangen zu verstehen, ist, dass eine gute Praxisbegleitung nicht nur eine Personalgewinnungsmaßnahme, sondern eine Personalbindungsmaßnahme ist. Also die Leute, die eine geile Erfahrung in der Kita gemacht haben, die bleiben meistens auch in der Kita und wechseln eher wenig, wenn es im Team wirklich gut passt und gut begleitet wurde. Weil mein Menti, den ich zuletzt begleitet habe, der ist immer noch da, wo er die Ausbildung gemacht hat. Und ich denke, das verstehen viele nicht und dass es ein Invest ist, das man tätigen kann, was langfristig Kosten einspart. Weil nichts ist teurer als ein ständiger Personalwechsel, eine Kündigung, wieder eine Neuakquise, eine Einstellung, eine Einarbeitung. Und das ist ja zum Beispiel auch für mich, Onboarding ist ein so, so wichtiger Prozess, den gut zu strukturieren. Weil, Lea, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hast du ungefähr statistisch gesehen eine grobe Einschätzung, ab wann jemand so richtig in ein Unternehmen eingearbeitet ist?
Eieiei. Na ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht.
Genau.
Sag mal.
Ja, kommt natürlich auf die Unternehmensstruktur und die Position und so weiter an und die Erfahrung. Aber per se mindestens 8 Monate bis hin zu 2 Jahren dauert es, bis eine Person in einem Unternehmen richtig von A bis Z eingearbeitet ist, alle Abläufe intuitiv kennt, weiß, an wen sie sich wenden muss und. Und wir reden hier immer von einer Probezeit von einem halben Jahr, wo kein Mensch eingearbeitet sein kann und schon gar nicht angehende Fachkräfte. Viele haben gar keinen richtigen Onboarding-Prozess, sagen, ja, der erste Tag, ich begleite dich, mach mal hier und da. Aber wie gestalten sich die ersten 4 Wochen? Wo sind da die Reflexionsgespräche eingeplant? Welche Aufgaben soll ich vielleicht übernehmen oder wo soll ich meinen Beobachtungsfokus drauflegen? Mit wem soll ich in den Austausch gehen? Und ich rede nicht davon hier, so du kommst an und hast jetzt in der ersten Woche Zeit, den Belehrungsordner zu lesen. So, das gehört dazu, aber das ist kein Onboarding. Und zu sagen, ach, hier ist dein Schrank und hier ist ein Schlüssel. Hey, herzlich willkommen, wir freuen uns. Und dann am Ende, ja, jetzt lauf einfach mit. Hier hast du einen Tagesablauf, damit du weißt, was passiert.
Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Also wie würdest du das jetzt machen? Also wenn du so ein Mentoring beginnst, du sprichst von Onboarding, was sind denn so die Aufgaben, die du dann hast? Du sagst, es beginnt mit einem Onboarding. Was ist das genau? Was machst du da? Und was für Aufgaben hast du dann im Laufe
der Genau, das sind natürlich jetzt auch sehr viele Inhalte aus Anleiten auf Augenhöhe. Da gibt es auch wirklich tatsächlich ganzes Seminar oder ganzer Modulblock Willkommenskultur, wo wir drüber sprechen und Onboarding-Prozesse nochmal genau reingucken und uns auf ein Einarbeitungsmodell schauen. Onboarding per se passiert ja nicht erst am ersten Tag. Das passiert ja schon viel, viel früher mit der Bewerbung, mit dem ersten Telefonat, was stattfindet, mit dem, wie antworte ich auf eine E-Mail, bis hin zum, wir führen das erste Telefonat, das erste Gespräch. So, wer ist denn beim Gespräch dabei? Ist es nur die Leitung oder ist potenzielle Praxismentorin mit dabei? Was total wichtig wäre, wer übernimmt den Hausrundgang? Macht es die Leitung oder macht es die Praxismentorin? Ich sage immer, Praxismentoren, macht ihr das? Angehende Fachkräfte trauen sich eher, vielleicht Fragen zu stellen, wenn jemand aus der Praxis mit dabei ist, als wenn die Leitung dabei ist. So, und die Leitung kann natürlich auch eine Aufgabe einfach mal abgeben. So, wir wissen, Leitungen haben auch nicht so viele Zeitfenster. Das heißt, da schaffen wir erste Berührungspunkte. Da geht Onboarding schon los. Dann ein Willkommensheft dazu gestalten, was da alles reinkommt und so weiter, ist ja jetzt erstmal fast zweitrangig, aber auch zu sagen, so, das erwartet dich am ersten Arbeitstag, wer wird für dich da sein, wenn die Person nicht da ist, wer ist zweite Ansprechperson, so, das sind alles so Punkte, die total wichtig sind. Und dann sollte so ein Onboarding, so ein Einarbeitungsmodell, im Idealfall sollten es so auch 12, also so bis zu 3 Monate eigentlich geplant werden und auch zu sagen, und zum Beispiel kann ich sagen, die ersten 4 Wochen bei mir sind, du kommst einfach an und hast hier keine Aufgaben. Du beobachtest, du lernst die Kinder kennen, du lernst die KollegInnen kennen, die Räume, die Materialien, die Familien. So, und du bist einfach Beobachterin. Du bist niemals allein. Also sowieso das erste halbe Jahr, sollte, finde ich, eine angehende Fachkraft nicht alleine sein. Man kann Aufsichtspflicht je nach Fähigkeiten und Kompetenzen natürlich übertragen. Und das darf auch sein in gemeinsamer Prüfung und Einvernehmlichkeit. Aber ich, vor allem das allererste halbe Jahr, bin ich ganz fest, wenn nicht sogar das ganze erste Jahr, sollte eine angehende Fachkraft nicht alleine sein. Also wir reden jetzt von Auszubildenden, PraktikantInnen, die nur 3 Monate da sind oder SchülerpraktikantInnen sowieso nicht. Einfach zum Eigenschutz und natürlich aber auch zum Schutz der Kinder. So, und das ist, glaube ich, einfach zu sagen, so, und dann zu sagen, okay, mach dir Notizen, stell Fragen, geh ins Gespräch, beobachte einfach. Und dann kann man immer noch sagen, so im nächsten Punkt, okay, dann gucken wir uns das Thema Mahlzeiten an. Dann begleitest du die erstmal nur. Du bist auf jeden Fall beim Frühstück, Mittag, Vespa bist du mit dabei. So, und dann in der zweiten Woche übernimmst du kleinere Aufgaben. So, meistens ergibt sich das schon in der ersten Woche, aber das so strukturell aufzubauen, zu gucken, was ist unser Kernelement in der Kita, was ist unser pädagogisches Herzstück, was ist unser Schwerpunkt, dem 4 Wochen zu geben, damit dieser Kernelement verinnerlicht wird. Also wir hatten zum Beispiel bei uns, das sage ich auch mal als Beispiel, wir hatten einen sogenannten Flurgeist. Das war eine pädagogische Fachkraft, also man muss auch dazu sagen, du bist in der Mitte hochgekommen und hattest quasi wie so eine Art Rondell, wo dann die Räume alle abgegangen sind. Wir haben offen gearbeitet und hatten vorne eine große, große Tafel mit, wo, dass die Kinder sich umhängen können. Und dieser Flurgeist war zweigeteilt. Einmal vormittags, einmal ab Mittag. Und der hat quasi die Kinder angenommen. Der hat alle Informationen von den Eltern angenommen. Der hat den Kindern dabei geholfen, sich den Räumen zuzuordnen und zu sagen, was findet statt. Er hat den Fachkräften in den Räumen, in der pädagogischen Arbeit, den Rücken freigehalten. Der hat Material geholt, der hat die Pausen geplant. Also es war wirklich ein krasses Herzstück, was wir da hatten. Wir haben uns natürlich einen Luxus gegönnt, indem wir sagen, wir stellen an der Fachkraft ab. Aber wir haben auch lange dafür gearbeitet, Blut, Schweiß und Tränen. Und ich habe dann dieses Einarbeitungsmodell meinem Team vorgestellt und dann sagen die, boah, der soll 4 Wochen den Flurgeist machen. Ey, wir haben doch nicht mal nach einer Woche, wir haben nicht mal nach einem Tag noch Bock, das zu machen, weil das so anstrengend ist und fordernd ist, aber so unglaublich wertvoll für uns. Und deswegen habe ich gesagt, ja, aber er soll es doch verstehen, er soll es doch irgendwann auch übernehmen. Wir haben jetzt hier mehrere Monate dran gesessen und er soll das jetzt in 1-2 Wochen mal machen. Nee, lass den mal Intensivkurs machen, der ist ja nie alleine damit. Und dann kam irgendwann Tag X. Ich bin ausgefallen, also ich hatte Urlaub oder ich war krank, ich weiß es nicht mehr. Und im Team ganz viele Leute weggebrochen. Und dann hieß es, scheiße, wir können eigentlich keinen Flurgeist abstellen. Und dann sagt mein Menti, und das ist so, glaube ich, einer der Momente, wo ich richtig stolz auf ihn und auf mich selber war, hat er gesagt, ich mach das. Und dann wirklich meine Kollegin, die mich vertreten hat, das hatten wir ja besprochen, die dann gesagt hat, möchtest du das wirklich? Traust du dir das zu? Wenn was ist, ich bin da. Er hat gesagt, ja, ich habe das doch bei Sebastian gesehen. Wir haben das zusammen gemacht. Und dann komme ich wieder, ich glaube, es war Urlaub, und dann sagt die, ey, Sebastian, ich muss dir was sagen. Er hat das von alleine übernommen und er hat das so gut gemacht. Und ich verstehe jetzt, warum du das so gemacht hast, dass der das hier wirklich lernt. Und ich habe ihm das erzählt und er hat gefragt, wie war es für dich? Er meinte, ja, das war so gut. Und ne, ich will jetzt nicht damit sagen, wie toll ich als Anleitung bin, aber ich kann damit sagen, es hat Erfolge gebracht. Und ich habe ihn da einfach machen lassen. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, so hier, ich plane parallel die Pausen für die KollegInnen und du planst mal die Pausen. Du hast ja gesehen, worauf es so ein bisschen ankommt und dann vergleichen wir mal. Du erzählst mir erstmal, was du dir dabei gedacht hast und dann zeige ich dir meinen Plan und dann erkläre ich dir, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann kannst du ja mal sagen, was mehr Sinn macht. So, und das sind ja alles Prozesse, wenn man das macht. Also dann macht Mentoring auch einfach Spaß, weil man dann Entwicklung sieht und die Leute fühlen, also die werden selbst bemächtigt und das ist einfach total schön. Und das ist eben der Punkt, was Onboarding für mich bedeutet. Ich gebe einen Rahmen, um anzukommen und gebe aber auch einen Rahmen, die essentiellen Kernelemente unserer Arbeit, unseres Alltags kennenzulernen. So, und da ist es von Mahlzeiten, von der Schlafbegleitung, von der Wickelsituation und so weiter. Oder vielleicht auch einfach zu sagen, okay, du arbeitest im Elementarbereich, dann machst du auch mal 1-2 Wochen im Kleinkindbereich. So, wenn da jetzt nicht gerade Eingewöhnungen stattfinden. So, das darf man im Kontext ja auch bitte immer sehen, dass das vielleicht nicht immer zwangsläufig dann förderlich sein kann. Aber da muss man individuell einfach schauen, wie auch Eingewöhnungsprozesse gerade laufen und so weiter. Also da darf man kontextbezogen schauen.
Ja, was würdest du sagen, also wie oft hast du im Schnitt dann so Gespräche gemacht, so Praxisanleitergespräche?
In dem Zeitraum, im Onboarding jede Woche, immer als Abschluss. Also es war für mich wichtig, dass wir sagen, jede Woche 1 Stunde. Da gab es damals in Berlin auch noch die 1-2-3-Regel. Da gab es dann im ersten die 3-2-1-Regel im ersten Ausbildungsjahr 3 Reflexions- oder Anleiterstunden pro Woche, also utopisch, nicht realisierbar in der Praxis. Im zweiten 2 Stunden und im letzten Ausbildungsjahr 1 Stunde. So, Das ist, muss aber auch dokumentiert werden und so weiter. Genau, also ich finde es wichtig, eigentlich vor allem in den ersten 6 bis 12 Monaten wöchentlich einen festen Termin einzuplanen. Wenn was dazwischen kommt, ist der einfach fürs nächste Mal schon gesaved und man weiß, man kann da anknüpfen. Und natürlich dürfen Tür- und Angelgespräche stattfinden. Das hat zum Beispiel auch die WIF-Studie auch nochmal gesagt. Tür- und Angelgespräche per se sind nichts Verkehrtes. Sie sind aber nicht das Mittel zum Zweck, denn Reflexion braucht Raum, braucht Zeit. Und vor allem wichtige Themen sollten nicht im Beisein von Kindern oder in der Schlafwache, wie wir es ja vorhin schon hatten, besprochen werden. Ich verstehe, dass Fachkräfte oder MentorInnen kreativ werden, um Zeitfenster zu finden, weil Zeit tatsächlich so auch dort als größte Risikofaktor, Ressource Zeit gesehen wird, dass die einfach oft wegfällt. Und ich denke mir am Ende immer, es ist vielleicht nicht zwangsläufig die Zeit, die fehlt, sondern die Prioritäten, die wir setzen. Und es ist die Frage, was lassen wir vielleicht dafür wegfallen oder was machen wir stattdessen, statt wir machen einfach alles on top. Und da, glaube ich, dürfen sich viele Kitas und aber auch Träger nochmal ganz klar für sich selber positionieren und zu sagen, okay, welchen Stellenwert hat das für uns? Und wo sagen wir, okay, das geht dann wirklich nicht? Und wo sagen wir, okay, da kriegen wir das hin, vielleicht müssen wir es einfach nur ein bisschen einkürzen, statt eine Stunde nur eine halbe Stunde. Aber zumindest, dass dieser Raum einfach da ist.
Ja, so eine Verlässlichkeit auch, ne? Ja. Die WIF-Studie, die hast du jetzt ganz oft genannt, die setzen wir auf jeden Fall in die Shownotes, würde ich sagen. Jetzt habe ich, wir sind schon sehr weit vorangeschritten in der Zeit. Ich möchte aber noch eine Sache zum Schluss fragen. Und zwar, es gibt ja auch den Moment, dass Auszubildende sagen, boah, ich komme mit meiner Praxisanleiterin, Anleiter überhaupt nicht klar. Da ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was ich möchte und was die Person, dass die dann so schulisch ist oder so bewertend. Und eigentlich komme ich da nicht klar und ich merke, das tut mir und meinem Lernen und mir als Person einfach gar nicht gut. Was mache ich denn dann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also meine Empfehlung natürlich an der Stelle ist immer, rede erstmal mit der Person. Ich weiß, dass es aber auch viele angehende Fachkräfte sich nicht trauen. Also wenn vor allem schon dieses Gefühl da ist, ist es super, super schwierig. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man erstmal darüber redet und einfach sagt so, hey, so fühle ich mich, so nehme ich das wahr, dass viele sich darüber vielleicht erstmal gar nicht im Klaren sind, wie sie wirken. So, und dass man da schon mal viel abbauen kann. Also hier der Appell an die angehenden Fachkräfte, seid mutig, sprecht es mit euren MentorInnen direkt an. Wenn ihr da natürlich merkt, dass dann so die Selbstwahrnehmung dahin geht, hä, nein, so ist es doch gar nicht, du siehst das komplett falsch. Also wenn da sehr geblockt wird, dann würde ich natürlich sagen, versuch dich an jemanden zu wenden, der eine Vertrauensperson für dich ist, die vielleicht vermitteln kann. Ansonsten ist es natürlich als nächste Instanz die Kita-Leitung, mit der darüber gesprochen werden kann. Vielleicht kann ein MentorInnenwechsel innerhalb der Einrichtung stattfinden. Es bringt ja am Ende nichts, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo ich mich super unwohl fühle und einfach merke, ich komme nicht voran. Und ansonsten, wenn auch das alles nicht funktioniert, klar könnte man Fachberatung noch mit hinzuziehen, wenn Träger sowas haben. Oder man entscheidet dann tatsächlich einfach für sich und sagt, ich suche mir eine andere Einrichtung, die besser zu mir passt, wenn all diese Schritte nicht gegangen werden können. Ich möchte nur davon abraten, immer gleich zu schnell genau diesen letzten Schritt zu gehen. Weil ich finde, auch das gehört in Ausbildung oder im eigenen persönlichen Wachstumsweg dazu, auch genau solche Herausforderungen anzugehen und nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und zu sagen, ich bin dann mal weg. Ich kann ja auch nicht, wenn ich in einem Elterngespräch bin, ständig sagen, oh, nee, mit ihm möchte ich jetzt nicht reden oder wenn es schwierig wird. Oder wir kennen alle, es gibt so Eltern, da kommt man und innerlich rollt man mit den Augen und denkt so, oh, was wird jetzt schon wieder sein? So, das gibt es und trotzdem muss ich ihnen professionell begegnen und ich muss sie trotzdem ernst nehmen. Und das gehört ja auch dazu. Man muss sich auf Arbeit nicht lieben, man muss nicht heiraten, man muss aber professionell miteinander klarkommen. Und auch das gehört halt dazu, in Gemeinschaft irgendwie zurechtzukommen, mit Menschen zu tun zu haben, die man vielleicht nicht ganz so sympathisch findet. Und zeitgleich haben wir ja festgestellt, Mentoring ist ganz klar beziehungsorientiert, prozessorientiert. Und da sollte die Beziehungsebene natürlich passen, weil sonst bleibt Lernerfolg aus. Und das ist ja das, was wir sowieso sagen, ohne Bindungen keine Bildung, ist mit dieser WIF-Studie ja einfach auch, mit dieser Kompaktstudie da einfach auch nochmal ganz klar belegt, dass auch Mentoring, Praxisbegleitung genau davon lebt.
Vielen Dank, Sebastian, für diesen sehr persönlichen zum Teil Einblick, so wie du selbst erlebt hast, es in der Praxis, als du in der Praxis warst, als Auszubildender, selbst als Praxismentor. Ich glaube, da fühlen sich viele angesprochen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Lea.
Und dann mach's gut. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.